Liebe Brüder und Schwestern, Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7, steht ja die Jahreslosung. Und ich möchte beginnen, indem ich den Wortlaut genau nach dem griechischen Urtext noch einmal nachverfolge. Das hat sich ja bei uns so ziemlich eingegraben, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, dass wir womöglich gar nicht den eigentlichen Sinn mehr richtig erfassen können. Es geht hier nämlich gar nicht um ein bloßes Akzeptieren. So kann man das ja schnell verstehen. Akzeptiert doch die sexuelle Vielfalt. So wird das uns ja heute versucht beizubringen. Den anderen einfach in seiner Andersartigkeit, in seinen Auffassungen, in seiner Lebensweise stehen lassen, tolerant sein und dann wird es zu einem gesellschaftlichen Zusammenhalt kommen. So kann man das ja tatsächlich, wenn man nicht genau nachguckt, auffassen und verstehen. Die Frage ist nur, ob der Paulus das so gemeint hat, mit diesem Annehmen. Im griechischen Text kann man auch aufnehmen sagen. Und dann wird das Ganze noch etwas tiefgründiger und interessanter. Christus hat uns aufgenommen. Wollen wir vielleicht mal mit dieser Aussage unsere Überlegungen beginnen? Er hat uns aufgenommen, ja, wohin eigentlich aufgenommen? Er hat uns bei sich aufgenommen, in seine Wirklichkeit. Er hat sich mit uns verbunden durch den Heiligen Geist, sich mit uns verschweißt. Ein Kuchen, hat Luther gesagt, mit uns geworden. Durch den Heiligen Geist. Eine unvorstellbar enge und unauflösliche Gemeinschaft mit uns begründet. Paulus sagt es im 1. Korintherbrief im 6. Kapitel so. Er hat uns reingewaschen. Er hat uns geheiligt. Er hat uns gerecht gemacht. Oder an anderer Stelle, er hat uns für Gott erkauft, für die Ewigkeit erkauft. Also wir merken, in diesem Aufgenommen, da steckt eine ganze Menge drin. Da steckt eigentlich unsere ganze Seligkeit, unsere ganze Zukunft drin, unsere ganze Gegenwart. Er hat uns bei sich, in sich aufgenommen. Paulus hat ja verschiedene Wendungen für dieses Geheimnis. Wir in Christus, Christus in uns. Ich habe überlegt, mit welchem Beispiel wir uns das klar machen können, was hier gemeint ist mit diesem Aufnehmen. Und mir ist eingefallen, das letzte Flugzeug, das Verwundete aus dem Kessel von Stalingrad herausgeflogen hat. Das ist nämlich eine sehr bewegende Geschichte. Da kamen noch einige deutsche Flugzeuge durch, nachdem zwei große zunächst von den Deutschen, von der deutschen Armee besetzte Flughäfen von den Russen zurückerobert waren, kamen noch einige Flugzeuge durch auf einen kleinen Behelfsflugplatz. Und das war am 23. Januar 1943. Und es waren Unmengen von Verwundeten. Und viele wollten mit. Und 33 wurden ausgewählt für diese letzten Flugzeuge. Und einer der damals Verantwortlichen, lebt heute noch, der hat erzählt, was ihm da begegnet ist. Dass er, als er die letzte Flugzeugtür schließen wollte, noch ein Verwundeter, der gar nicht vorgesehen war, mit letzter Kraft da hoch in diesen Raum, Transportraum, sich hochgezogen und hochgequält hat und vor Kraftlosigkeit gar nichts mehr sagen konnte, ihn nur einfach angeschaut hat. Und er sagte, diese Augen, da konnte er gar nicht. Obwohl das Flugzeug schon überladen war, konnte er nicht anders, als den drin zu lassen. Aufgenommen. Wir sind aufgenommen. Und das ist ein Flugzeug, was noch ein bisschen größer ist als damals. Noch größer als die Arche Noah. Das ist wirklich Christus selbst, der uns hier in seiner großen Güte und Barmherzigkeit gesucht, gerufen, gefunden, gesegnet, geheiligt, reingewaschen, gerecht gemacht und schließlich voll und ganz errettet hat. Ein gewaltiges Geschehen. Und wenn ich den Vers so sehe, Christus hat uns aufgenommen, dann hat er natürlich noch eine ganz andere, tiefere Dimension als dieses bloße Appellieren. Nun akzeptiert euch doch mal untereinander und meckert nicht so viel an euch gegenseitig herum. Lasst euch einfach so stehen, wie ihr seid. Wenn ich also diese Dimension sehe, dann hat natürlich der Appell, nehmt auch euch gegenseitig auf, noch eine ganz andere Tiefendimension. Nehmt euch auf als Brüder und Schwestern, nehmt euch auf, alle, die Christus gesucht, gefunden und errettet hat, gleichgültig, ob sie euch jetzt charakterlich schmecken oder nicht, in all ihrer Verschiedenheit, nehmt sie auf in euer Herz, nehmt sie auf in eure Gemeinde, nehmt sie auf in euer Leben, nehmt sie auf in eure Gebetsliste, nehmt sie ganz eng auf, denn Christus hat sie schon längst aufgenommen. Wir können da auch an 1. Korinther 12, 13 denken. Da kommt der gleiche Gedanke zum Ausdruck. Dass wir doch alle durch einen Geist getauft sind zu einem Leib. Und da verblassen die Unterschiede. Die bleiben natürlich die Unterschiede. Männer bleiben Männer, hoffentlich. Frauen bleiben Frauen. Jung bleibt jung, alt bleibt alt. Reich bleibt reich, arm bleibt arm, krank bleibt krank, gesund bleibt gesund. Also zunächst jedenfalls ändert sich ja im Vorfindlichen nichts. Aber alle sind durch einen Geist zu einem Leib getauft und gehören in einer ganz engen Weise zusammen. Sind Brüder und Schwestern. Ja, das muss man natürlich dann immer wieder in kleiner Münze umsetzen. Wie heißt das nun dann praktisch in unseren Gemeinden? Wie heißt das in unserem Bekanntenkreis? Und wie heißt das im Umgang mit anderen Christen, die mir nun gar nicht liegen, die vielleicht sogar hinter meinem Rücken schlecht von mir reden und denken, die mein Leben beschweren und erschweren? Ja, was heißt das dann alles? Sie alle aufzunehmen, das ist schon eine ganz gewaltige Herausforderung. Mich nicht abzugrenzen, sie nicht auszugrenzen. Also dieser Predigtext fordert einiges von uns ab. Und wir werden, denke ich, wenn wir jetzt die verschiedenen Aspekte mal genauer betrachten, da noch einiges zu staunen haben. Zunächst ist es ja schon mal ganz erstaunlich, dass dieser Satz im Römerbrief steht. Denn der Römerbrief ist uns ja nun bekannt als ein gewichtiges, theologisch ganz dicht durchdachtes und durchformuliertes Dokument des Paulus. Dass er da anderthalb Kapitel verwendet für, nämlich Kapitel 14 und die Hälfte von Kapitel 15, für eine, wie man zunächst mal meinen könnte, ja, Lappalie, ob nun Judenchristen und Heidenchristen gemeinsame Mahlzeiten halten können. Darum ging es ja zunächst mal. Verwendet der Paulus eine Energie, eine theologische Kraft, um eines auszuschalten und zu vermeiden, dass sich Christen auseinanderleben und auseinandersetzen. So könnte man es jetzt mal ganz praktisch formulieren. Sondern zusammenbleiben und zusammenhalten. Das war ein ziemliches Problem. Die Judenchristen, die waren natürlich geprägt von ihrem Alten Testament her, von ihren Glaubensauffassungen her. Sie waren Christen geworden, ganz bestimmt. Aber sie lebten natürlich in ihrem Alltagsleben noch in alttestamentlichen Vorstellungen und Kategorien. Denen wäre doch nicht in den Sinn gekommen, auf den römischen Markt, Fleischermarkt zu gehen und dort einfach Fleisch einzukaufen. Wo sie doch befürchten mussten, dass das irgendwelchen Götzen geweihtes Fleisch sein könnte. Nein, davon wollten sie sich doch fernhalten und nicht damit infizieren und identifizieren. Das wäre denen nicht in den Sinn gekommen. Und die Heidenchristen, die haben da überhaupt kein Problem gesehen. Die kaufen und essen, ob das nun irgendwelchen Götzen geweiht war oder nicht. Die waren überzeugt, Christus hat mich frei gemacht von aller Dämonie und wird mich auch beschützen und behüten von allen möglichen Infizierungen, denen ich mich vielleicht aussetzen könnte. Ja, und jetzt kamen die zusammen und wollten gemeinsam essen. Da kann man sich vorstellen, was es da für Probleme gab. Und deswegen diese Energie und deswegen dieser Appell und ja, diese geistliche Überzeugungsarbeit, die der Paulus hier nun beginnt. Lasst euch doch nicht durch unterschiedliche Glaubenstraditionen und Bibelauslegungen als Gemeinde wieder auseinander dividieren, die doch im Grunde eins ist durch Christus. Das haut doch nicht hin. Christus ist für den Judenchristen genauso gestorben wie für den Heidenchristen. Und ihr seid, um nochmal 1. Korinther 12 zu zitieren, doch durch einen Geist zu einem Leib getauft. Ihr seid eine Einheit. Lasst doch eure Unterschiede sein. Die sind jetzt sekundär. Primär ist Christus. Das nun in Alltagsmünze umzusetzen, das ist gar nicht so einfach. Wenn man in die alten Kirchen geht, wie da auf der ersten Empore oft die besonderen Herrschaften ihre besonderen Plätze kriegten, gar nicht so einfach. reich und arm, an einen Tisch zu setzen. Gar nicht so einfach. Manche Gemeinden halten Frauen und Männer heute noch getrennt. Gar nicht so einfach. Gebildete und Ungebildete. Nicht so einfach. Aber es sollte doch wohl möglich sein, wenn uns das klar geworden ist, dass Christus uns alle bei sich aufgenommen hat in seine Christuswirklichkeit, dann sollte es doch wohl auch möglich sein, dass wir in seinen Fußstapfen das Gleiche machen. Die Kirche wäre ja in den ersten Jahren oder Jahrzehnten auseinandergebrochen, wenn sie nicht in diesem Geist das Aposteldekret beschlossen hätte, wo die Heidenchristen verpflichtet worden sind, mit Rücksichtnahme auf die Judenchristen, auf Blutgenuss zu verzichten, auf die Teilnahme an Götzenfeierlichkeiten zu verzichten und auf die Heirat von Blutsverwandten zu verzichten. Wenn die Heidenchristen das damals nicht gemacht hätten, wäre die Kirche zerplatzt. Dann wären zwei Kirchen entstanden, eine judenchristliche und eine heidenchristliche. Aber sie haben es hingekriegt. Die Heidenchristen haben das geschluckt. So wie auch Paulus das hier im Römerbrief von den Heidenchristen erwartet. Das habt ihr bitte schön zu schlucken. Wenn da ein Judenchrist an diesem Fleischgenuss oder an der Herkunft des Fleisches Anstoß nimmt, ja bitteschön, da verzichte doch drauf. Hängt denn dein Glauben, hängt dein Leben, hängt deine Freude, hängt dein Glück daran, dass du jetzt dieses Fleisch isst? Und dann kommt der berühmte Satz, Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes besteht doch nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das sind doch ganz andere Wirklichkeiten, da kann ich doch mal meine Glaubensüberzeugungen und meine christliche Freiheit, die natürlich für sich genommen was Schönes ist, für den anderen auch mal preisgeben, um dem anderen eine Brücke zu bauen, um ihm die Hand zu geben, um die Bruderschaft und Geschwisterschaft mit ihm zu praktizieren. Das ist dann die kleine Münze, in die wir diese Erkenntnisse umsetzen müssen. Und ich sagte, wir wollen einige Aspekte an dieser Jahreslosung noch etwas näher in Augenschein nehmen. Und je länger ich darüber nachgedacht habe in der Predigtvorbereitung, desto kostbarer ist mir dieses Wort geworden. Und da will ich zunächst mal den Aspekt der Einheit, oder sage ich besser, des Geheimnisses der Einheit der Gemeinde hervorheben. Wie konnte das eigentlich passieren, dass da ein Verein, ich sage es mal etwas locker, 2000 Jahre lang überlebt? Das ist ja noch eine Menge. Liegt das an den Vereinsstatuten? Woran liegt das eigentlich, dass es heute noch Christen gibt? Ich bin in Kirchengeschichte promoviert. Also so ein kleines bisschen habe ich schon mitbekommen. Von diesen vielen Verirrungen und von diesen vielen Auseinandersetzungen und von diesem ganzen Heckmeck der Christen auch untereinander. 3000 christliche Denominationen haben wir. Und manche reden nicht mehr miteinander. Manche feiern das Abendmahl nicht miteinander. Und trotzdem gibt es Gemeinde bis heute. Das ist schon ein Wunder. Das ist eigentlich ein Geheimnis. Und wenn wir in diesem Geheimnis etwas nachdenken, dann finden wir im Grunde genommen hier in der Jahreslosung den Schlüssel. Weil Christus wirkt, weil Christus die Christen bei sich aufnimmt und weil dadurch immer wieder die Vorbehalte auf zwischenmenschlichem Gebiet überrundet und überwunden werden. Und weil Christus durch den Heiligen Geist mir immer wieder klar macht, Mensch, es ist dein Bruder, es ist deine Schwester. Und Christus ist für sie und für ihn gekommen, gestorben, auferstanden. Du kannst, du sollst, du darfst dich nicht über sie erheben. Und deine ganze innere Abgrenzungspolitik, lass sie doch mal fahren und setze ein Zeichen. Setze ein Zeichen geistlicher Einheit. Vor vielen, vielen Jahren, als ich junger Pfarrer in Berg war, haben wir mal eine Fahrt in die Tschechei gemacht mit einer Jugendgruppe. Und einer kam auf die Idee, es war Sonntag, wir suchen uns jetzt einen Gottesdienst. Ja, aber was machen wir? Keine Ahnung, kein Wort Tschechisch. Ja, wie soll man da an einem Gottesdienst teilnehmen? Naja, aber die Idee fanden wir alle gut. Also wir haben uns irgendwie mit Radebrechen durchgefragt, wann, wo der nächste Gottesdienst ist. Und wir kamen tatsächlich rechtzeitig an. Es war keine Kirche, war irgendwie ein Hinterhof, aber ein ziemlich großer Saal. Es war interessant. Von der Predigt kein Wort verstanden. Anschließend kamen dann ein paar nette Seelen, die haben uns dann wenigstens, ein paar konnten Englisch. Jemand kannte sogar ein bisschen Deutsch. Aber es waren Glaubenslieder. Und die haben wir gemeinsam gesungen. Wir auf Deutsch, die auf Tschechisch. Und dann hatten wir anschließend so eine schöne Gemeinschaft und waren so dankbar, dass wir dort waren. Und die waren dankbar, dass wir gekommen waren. Die haben gestaunt, was, ihr versteht nichts und seid zu unserem Gottesdienst gekommen. Wir wurden bewirtet. Das war dann ein richtiges, wirklich geschwisterliches Miteinander. Als ich dann in Büchenbach in Erlangen, WK war, habe ich Jesusfeiern begonnen. Das war so unmittelbar nach meiner Bekehrung. Und da habe ich auch, wie soll ich sagen, vielleicht im jugendlichen Überschwang, aber ich habe da auch Katholiken eingeladen. Ja, ich bin sogar auf den katholischen Kaplan des Ortes zugegangen und habe gesagt, wollen wir nicht mal eine neue Form eines gemeinsamen Gottesdienstes, Jugendgottesdienstes, hier probieren? Und er hat mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. So, über ein Jahr, zwei Jahre, dann bin ich ja Pfarrer geworden. Aber die Jesusfeiern, die gingen noch ein Stück weiter. Und der hat dann von seinem Bischof was auf den Deckel gekriegt, dass er hier mitgemacht hat, ja, denn wir haben ja Abendmahl gefeiert und da ist ja ein Katholik natürlich gebremst. Der darf das im Grunde gar nicht unter beiderlei Gestalt. Dieser Kaplan hat alles mitgemacht, weil Jesus die Mitte war. Also es geht, wenn Christus im Mittelpunkt ist. Da geht viel. Das ist sagenhaft. Man muss es ausprobieren. Christus macht es. Aber was Christus macht, hat natürlich nun auch für uns immer eine Gestaltungsaufgabe und eine ist für uns eine Herausforderung. Und die wird ja auch beim Paulus reflektiert. Im Epheserbrief wird gesagt, Leute, haltet die Einheit, die Christus schenkt, fest durch Demut, durch Sanftmut und Geduld. Das sind die Stichworte. Und im Philipperbrief, Kapitel 2, genau das Gleiche. Ja? In Demut achte einer den anderen höher als sich selber. Und dann kommt der berühmte Christus-Psalm. Hat nicht Christus auch seine ganze Herrlichkeit verlassen, hat nicht für sich selbst gelebt, sondern ist der Demütigste aller geworden? Also da haben wir ein paar Blicke in das Geheimnis der Einheit. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, dass dieser Christus in der Lage ist, zwischenmenschliche oder sage ich lieber zwischenchristliche Vorbehalte immer wieder zu überwinden. Sie kommen ja immer wieder. Da gebe ich mich keiner Illusion hin. Die Vorbehalte, die sind immer wieder da. Wenn der andere theologisch anders denkt, wenn er andere Schwerpunkte setzt, ja. Ich bin schon öfters gefragt worden, ja, warum hat der Gemeindehilfsbund Katholiken dabei? Warum sind Charismatiker dabei? Ja, und ich sage, wenn Christus die Mitte ist, ja bitte, dann muss das doch wohl möglich sein. Wenn natürlich Leute anfangen, für ihre Sicht der Dinge missionarisch zu werben, da wird es dann natürlich etwas kritischer. Aber wenn Christus die Mitte ist, habe ich persönlich keine Vorbehalte. Machen wir uns mal einen zweiten Aspekt klar. Es ist doch ein toller geistlicher Gewinn, wenn in der Gemeinde Menschen unterschiedlicher Art und Weise, unterschiedlicher Charaktere, unterschiedlicher Einsichten, unterschiedlicher Bildung, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Geldbeutels zusammengehen. Das ist doch ein Gewinn. Was kann nicht alles da an Erkenntnissen reifen und weitergegeben werden? Was ist die Gemeinde für ein riesiger Organismus? Das muss man sich auch mal klar machen. Weltweit sowieso, aber auch über die Zeiten hinweg. Ich hänge geheimnisvoll zusammen mit all denen, die im Glauben vor mir schon längst gestorben sind. Die Wolke der Zeugen zitiert der Hebräerbrief. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, was ist eigentlich der größte Organismus? Der größte lebendige Organismus. Das ist ein Ding. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß. Der größte heute lebendige, wissenschaftlich erforschte Organismus. Was ist das? Weiß das jemand?
Ein Pilz.
Ein Pilz, genau. Ein sogenannter Honigpilz. Interessant. Der ist 880 Hektar groß. Das heißt, über 1600 Fußballfelder groß. So ein Riesending. Schmeckt aber nicht. Leute haben den schon probiert. Ja. Also ein Riesending, wächst unterirdisch, entwickelt lauter Mützeln. Den gibt es schon seit 2000 Jahren. Aber was ist das für ein kleines Gebilde gegenüber der Gemeinde Jesu? Die lebt und lebt und erneuert sich immer wieder aufs Neue und dort, wo sie verfolgt wird, lebt sie noch mehr. Ist das nicht alles widersinnig? Mit dem Verstand gar nicht zu begreifen. Und sie lebt. Und in Europa, wo der Glaube so sehr geschrumpft ist, wo man manchmal denkt, der glimmende Docht geht bald aus, lebt sie auch. Und da und dort sucht sich neue Wege, um ihrem Leben Ausdruck zu verleihen. Und immer wieder kommt dieses Geheimnis zum Tragen, weil hier Menschen tatsächlich sich versammeln, füreinander da sind, füreinander beten und ihre Unterschiede nicht über alles setzen, sondern Christus über alles setzen. Deswegen lebt dieser Organismus. Das ist der Heilige Geist. Das ist ein so großer Nutzen, dass es Menschen gibt, die für mich beten. Es haben ein paar Leute angerufen oder geschrieben, dass sie dankbar sind für die Dienstliste, die wir immer am Jahresende beilegen. Und haben gesagt, wir beten Ist das nicht wunderbar? Aber auch gegenseitige Ermahnungen, gegenseitige Ermutigungen, ein Nehmen und Geben. Über die Jahrhunderte weg, wir haben jetzt ein Jahr Luthers Andachtsbuch gelesen über die Psalmen. Das möchte ich gar nicht weg, leider ist das Jahr um. Ja, am liebsten möchte ich gleich wieder von vorne anfangen, weil wir beide, meine Frau und ich, so profitiert haben. Ist das nicht schön? Ein Nehmen und Geben im Reich Gottes. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es immer schwierig. Ja? Wenn es kein Nehmen und Geben mehr gibt, dann gibt es Kreislaufprobleme, dann gibt es Verstopfungsprobleme. Bei uns in der Nachbarschaft, habe ich jetzt gehört, ist ein über 80-Jähriger mit Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen, ringt jetzt im Moment zwischen Leben und Tod. Und die Diagnose, beide Halsschlagadern waren zu. Ja. Das Blut kann nicht mehr pulsieren, kann nicht mehr transportieren, kein Nehmen und Geben mehr da. Das ist doch, für mich ist das ein praktisches Beispiel. Wo das Nehmen und Geben in der Gemeinde nicht mehr da ist, ja, dann gibt es Erstarrung und dann gibt es eben auch im geistlichen Sinn die Gehirnschläge und all das, was dazugehört. Jetzt zu Weihnachten hatten wir natürlich bei uns die Bude voll. Kinder, Enkelkinder krauchten da rum. Sehr schön. Und eine Szene ist mir in Erinnerung. Unser jüngstes Enkelkind, ein kleiner Janosch, sitzt auf dem Schoß meiner Frau. Und ich denke, was machen die eigentlich? Ja, gucken nur raus und dann höre ich genau hin und meine Frau erzählt ihm über die Vögel, die da draußen im Vogelhaus hin und her schwirren. Und der Kleine, der sonst keine Minute ruhig sitzen kann, der hört dazu, der sitzt da eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und guckt wie gebannt auf diese Vögel. So ein schönes Beispiel für mich, ja. Wie diese Kinderseele ja eigentlich drauf gewartet hat, ja, dass jemand ihr die Schöpfung erläutert und erklärt. So ist das, ja. Wir sind füreinander geschaffen und wir müssen einander das geben, was uns Gott gegeben hat, dass wir es weitersagen. Natürlich ist dieser Organismus der Gemeinde gefährdet, das wissen wir alle. Und ich will ja auch keine Idealbilder aufbauen. Man muss nur das Gegenteil nehmen von Demut, Saftmut und Geduld. Dann haben wir schon die Störenfriede, die Gemeinde immer wieder gefährden. Was ist das Gegenteil von Demut? Ist Hochmut. Das Gegenteil von Sanftmut ist Kritikgeist und das Gegenteil von Geduld ist Ungeduld. Wo diese Charaktereigenschaften dominieren, da kann natürlich ja, keine Einheit wachsen, da kann es nicht vorangehen. Da gibt es dann diese Kreislaufprobleme. Ich habe drüber nachgedacht, es ist ja jetzt schon viel die Rede von dem Reformationsjubiläum. Das ist ja erst 2017, aber es wird ja schon sehr viel nachgedacht und geredet. Und Vorschläge werden eingereicht, ob man nicht mit den Katholiken zusammen das machen müsste. Und dann ist es eben kein Reformationsjubiläum mehr, dann ist es nur noch ein Reformationsgedenken, weil die römisch-katholische Kirche kein Jubiläum will, weil sie meint, es sei nun eine Kirchenspaltung eingetreten durch Martin Luther und so weiter, gibt es ja dann die verschiedensten Überlegungen. Nur ich stelle mal eine ganz andere Frage. Was wäre denn gewesen, wenn der Papst Leo X., der der den Luther in keiner Weise ernst genommen hat, der seine theologischen Anliegen überhaupt nicht richtig bedacht hat. Was wäre denn gewesen, wenn dieser Papst von seinem Hochmut mal runtergekommen wäre und demütig gefragt hätte, was hat dieser Mönch mir zu sagen? Darf man nicht auch mal so eine Frage stellen? Ich denke, viel an Kirchenspaltung ist durch Hochmut, Kritikgeist und Ungeduld eingebrochen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir Katholiken hier bei uns haben im Gemeindehilfsbund. Und das ist auch gut so. Ja. Denn wir wollen die Brücke natürlich bauen. Und Christus hat sie schon längst gebaut. Mit allen, die er geheiligt und reingewaschen und gerecht gemacht hat. Aber auf der anderen Seite darf man wohl auch sagen, dass man nun nicht um des äußeren kirchlichen Friedens willen alles mitmachen muss, was uns die römisch-katholische Kirche vormacht. Zum Beispiel an Wallfahrten und was weiß ich nicht noch alles. Jetzt schrieb mir jemand, dass in seiner Gemeinde der evangelische Pfarrer nun den Nikolaus als Heiligen vorgestellt hat. Ja, also das ist römisch-katholisches Denken. Und er sei ganz verblüfft und das sei sogar im Kirchenboten gestanden. Ob wir jetzt allmählich auch zu einer Heiligenverehrung übergehen? Und ich habe ihm geantwortet, lieber Bruder, wissen Sie, woher das kommt? Wenn Christus nicht mehr die Mitte ist, wenn Christus nicht mehr ein und alles ist und wenn Johannes 10, Vers 10 keine lebendige Wirklichkeit mehr ist, dass wir nämlich in Christus leben und volle Genüge haben, dann sucht sich die menschliche Seele solche Nebengleise. Dann fängt man an, Heilige zu suchen, Heilige zu verehren, Heilige als Vorbilder zu nehmen. Dann schließt man sich Wallfahrten an und lässt sich im Grunde überholen von einem Glaubenstrend, der nicht zu Christus führt. Nein, den Weg gehen wir jedenfalls im Gemeindehilfsbund nicht mit. Christus bleibt und soll die Mitte bleiben. Und er allein schenkt Leben und volle Genüge. Kein Heiliger und keine Wallfahrt und nichts. Kein Papst. Und damit bin ich beim Schlussaspekt. Wollen wir uns noch mal ein paar Gedanken machen über die Zukunft der Gemeinde? Ich bin da äußerst optimistisch. Die Zukunft der Gemeinde, wenn Christus sie aufgenommen hat und immer wieder neu aufnimmt, steht für mich vollkommen außer Frage. Ist ja auch unser Motto im Gemeindehilfsbund. Gemeinde Jesu hat Zukunft. Ich habe in den letzten Tagen ein Buch gelesen, über das ich jetzt eine Rezension zu schreiben hatte, von einem Demografen, Herwig Bürg. Das ist der einflussreichste oder sag ich zumindest der bekannteste und erfahrenste Demograf, den wir im Moment in Deutschland haben. Wir waren in Berlin, meine Frau und ich, als sein Buch vorgestellt wurde. Die alternde Republik heißt das. Vom Versagen der Politik. Das will ich jetzt gar nicht referieren. Aber was da für Fakten drin stehen, das lässt einen erschaudern. 30% der Frauen, der gebärfähigen Frauen in Deutschland, sind mittlerweile schon kinderlos. Die meisten bewusst, manche ungewollt. 30%. 40% Einpersonenhaushalte leisten wir uns schon in Deutschland. Wo soll das hinführen? Eine Kinderlosigkeit ungeahnten Ausmaßes wird unsere Gesellschaft letztlich nicht nur dezimieren, sondern in ihren ganzen Renten- und Systemen nicht nur gefährden, sondern kaputt machen. Man muss sich das mal so nur mal andeutungsweise vorstellen. Was wird denn mit dem alten Menschen, der hier bewusst alleine bleiben wollte? Was wird, wenn er alt geworden ist? Gibt es dann noch jemanden, der ihn besucht? Gibt es dann noch jemanden, der ein herzliches, das heißt von Herzen kommendes Wort für ihn hat? Wenn keine Kinder mehr da sind, dann höre ich auch keine Kinderwahrheiten mehr. Wissen Sie, Kinderwahrheiten sind ja sowas von köstlich. Ein Enkelkind hat mich vor 2 Jahren gefragt, Oma, Opa, wann stirbst du eigentlich? Ich war ziemlich perplex, muss ich gestehen. Aber das sagt mir doch niemand, das sagt mir nicht mal meine Frau. Aber ein Kind sagt es mir. Ja, und plötzlich steht mein Tod vor Augen. Und ich muss mal wieder nachdenken. Bist du bereit, deinem Herrn heute noch zu begegnen? Wenn ich keine Kinderwahrheiten mehr höre, weil keine Kinder mehr da sind, was fehlt uns Alten dann? Muss man sich alles mal überlegen. Die ganze Sterbehilfedebatte, die jetzt auf uns zukommt, im nächsten Herbst, also im kommenden Herbst, soll ja der Bundestag darüber entscheiden. Wohin tendiert unsere Gesellschaft? Ein Buch ist jetzt erschienen, das heißt, wir sollen sterben wollen. Wir werden allmählich dahin trainiert, zumindest von einflussreichen Kräften in unserer Gesellschaft, dass wir doch nicht an unserem Leben festhalten sollten, sondern dort, wo wir zur Last werden, dann die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen haben. Uns still und leise aus diesem Leben zu verabschieden, mit ärztlicher Hilfe, in Anführungsstrichen. In Holland laufen mittlerweile, weil dort die sogenannte Sterbehilfe ja schon ziemlich in ist, laufen viele Menschen rum in ihrem Personalausweis oder in ihrem Portemonnaie mit einem kleinen Revers. Und da steht drauf, ich kann ja kein Holländisch, ich sage es auf Deutsch, mach mich nicht tot, lieber Doktor. Mach mich nicht tot. Also die wollen das nicht, was immer mehr in zu werden scheint. Ja, aber weswegen sage ich das alles? Weil die Gemeinde Zukunft hat. Weil es eine Institution und eine Gruppe und einen Verein, sage ich es mal so läppisch, gibt, wo Menschen noch füreinander da sind. Wo ich in ein christliches Alten- und Pflegeheim auch gehen kann, ohne befürchten zu müssen, dass ich dort um die Ecke gebracht werde. Ohne dass nicht jemand mir mehr oder minder deutlich zu verstehen gibt. Eigentlich bist du doch nur noch eine Last für diese Welt. Das wird alles nochmal sehr interessant, dass es nur christliche Oasen gibt, dass es noch Menschen gibt, die sich um mich kümmern, um meiner selbst willen aus christlicher Nächstenliebe. Diese Gesellschaft verabschiedet sich davon. Und zwar behenden Fußes, schneller als wir denken. Wenn in diesem Jahr dieses Gesetz durchkommt, dass Sterbehilfe, ich sage immer in Strichel, Sterbehilfe möglich wird in unserem Land, dann braucht es nur noch ein bisschen Training, ein bisschen Bewusstseinsmassage und dann fangen die Leute an, sich zu überlegen, ja Mensch mal, in der Tat, lasse ich mich da umbringen. Also das brauche ich in der Gemeinde nicht zu befürchten. Denn Christus nimmt die Gemeinde an, baut sie auf, stabilisiert sie und festigt sie, stiftet Liebe füreinander. Und dann lernen Christen immer wieder das nachzubuchstabieren, nehmt einander auf, so wie Christus euch aufgenommen hat. Und die Gesellschaft sagt etwas ganz anderes. Bringt mich um, damit ich euch nicht zur Last werde. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Wollen wir so dankbar sein, dass es noch christliche Oasen gibt in unserem Land. Ich höre von Bekenntnisschulen, christlichen Bekenntnisschulen, die einen riesen Zulauf haben von nicht-christlichen Eltern, weil dort noch Grundwerte des Christentums weitergegeben werden. Das ist doch eine Freude. Wir waren jetzt in einer Bielefelder freien Bibelgemeinde, hieß die, zu einem Eheseminar. Ich habe zu meiner Frau erst gesagt, Mensch, was ist denn das für ein Verein? Die haben nicht mal einen richtig angestellten Pastor. Hoffentlich wird das alles gut organisiert. Ich hatte ziemliche Vorbehalte. Habe ich eigentlich gegen die Jahreslosung gelebt. Und dann kommen wir dahin und ich muss sagen, natürlich, sie hatten nur einen mit einer halben Stelle angestellten Pastor. Aber es war eine Freude. So viele junge Familien, so viele Kindergewusle liefen da rum und dann alles bestens organisiert, Essen mitgebracht. Das ganze Eheseminar war für uns eine große Freude. Also solange es sowas noch gibt, ja, ist doch schön. Freuen wir uns für jede christliche Oase und danken wir dem Herrn, dass er uns seine Gemeinde täglich neu aufnimmt. Amen.